Ich selbst versorge für jeden, glaube ich, was anderes, aber für mich ist es einfach tatsächlich immer wieder dieses kurze Innehalten am Tag. Ganz bewusst meinen Kaffee gerade hier, jeden Schluck zu genießen. Es müssen nicht immer unbedingt diese riesengroßen Meilensteine sein.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Gesundsein Podcast. Wer ist die wichtigste Führungskraft unserer Gesellschaft? Kein CEO, kein Politiker, es sind Eltern. Denn sie formen täglich Menschen, die diese Welt von morgen gestalten und das oft ohne Schlaf, ohne Handbuch, unter maximalem Druck. Und gleichzeitig sollen wir natürlich funktionieren, liefern und präsent sein. Über dieses Thema und vor allem diesen Spagat, den hier viele Eltern machen müssen, spreche ich heute mit Sarah Göhler-Töpfer. Herzlich willkommen, liebe Sarah.
Vielen Dank, liebe Stefanie. Ich freue mich.
Ich freue mich total, dass du da bist. Du persönlich sagst ja, Themen wie Vereinbarkeit, mentale Gesundheit und moderne Führung gehören in die Mitte unserer Gesellschaft. Was tust du denn persönlich dafür, damit das passiert?
Persönlich? Oh, ganz viel. Einmal strukturell fordere ich es immer wieder ein. Also ich bin seit ich 13 bin politisch aktiv, jetzt nicht mehr so stark in der Partei. Aber was ich tatsächlich mache, ist, dass ich es immer wieder laut, sag ich mal, in die Welt hinausschreie, in Anführungszeichen, im Sinne von, ich bin sehr umtriebig auf LinkedIn, bisschen Instagram und ja, auch auf sehr vielen Veranstaltungen oder Podiumsdiskussionen, wo ich das immer wieder einfordere, hey, Mütter, Väter, Eltern im Generellen sind so wichtige Personen. Es müssen nicht nur Führungskräfte sein, sondern, sage ich mal, Arbeitnehmer generell, die so viel mitbringen, die so viel leisten. Und bitte seht's, und da einfach der Appell auch, dass sie für sich selbst auch gut sorgen. Also hat verschiedene Ebenen.
Ja, das hat definitiv verschiedene Ebenen. Und du bist sozusagen, also du sprichst dich dafür aus und bist da zu diesem Thema präsent.
Ja.
Aber du versuchst es ja auch selber in deinem Leben zu leben. Man nimmt dich so nach, also außen, im Außen wahr, als eine sehr ambitionierte, ich sag mal, Karrierefrau auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich dich aber auch schon mit deinen Kindern gesehen. Und da erlebt man dich als total leidenschaftliche Mama, ja, du gehst da in deiner Rolle auch total auf. Und damit konnte ich mich sofort identifizieren, weil man will als, ich finde, moderne Frau ja wirklich oft beides haben. Man will auf der einen Seite sich beruflich verwirklichen, man will auch vor allen Dingen finanziell wie ein bisschen für sich sorgen können, auch einen gewissen Grad der Unabhängigkeit für sich bewahren. Ich glaube, das wurde auch vielen Frauen in unserem Alter auch so in die Wiege gelegt. Ja, den Eltern war das ja auch ein Wunsch, dass sie auch die Töchter sozusagen finanziell unabhängig sind und dass sich das alles ein bisschen verändert. Und gleichzeitig wollen wir aber eben auch Familien gründen, Mütter werden und das natürlich auch nicht missen. Und das bringt uns zu diesem, ich sag mal, ganz schlimmen Buzzword eigentlich, der Vereinbarkeit. Aber es ist ja wirklich ein riesengroßes Thema. Egal, ob du selbstständig bist, egal, ob du angestellt bist, Vereinbarkeit, müssen wir irgendwie besser hinbekommen. Wo siehst du da die größten Herausforderungen in unserer Gesellschaft aktuell?
Oh ja, das umfasst wirklich so viele Ebenen. Einmal, was ich gerade schon gesagt habe, da gehe ich jetzt nochmal kurz drauf ein, diese politische Ebene, die strukturelle Ebene. Also es kann halt nicht wahr sein, dass die Kinderbetreuung immer noch so schlecht ausgebaut ist. Wie verlangen wir von Eltern, dass sie, sage ich mal, viel arbeiten, 40-Stunden-Woche, was auch immer leisten, aber die Kinderbetreuung einfach nicht da ist. Also das ist so ein Basic, was mich so wahnsinnig stört und wo auch die Politik aufpassen muss, wie sie spricht, weil es ja auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt worden ist, hey, bitte Eltern, vor allem Frauen war der Tenor, leistet auch was für unsere Gesellschaft und dann kommt aber, also sind die Rahmenbedingungen nicht da. Vielleicht ist das in manchen Städten anders, in Süddeutschland ist es eine Katastrophe. Wir sind tatsächlich deswegen umgezogen. Wir haben ganz lange in München gelebt und ich liebe München, kein Bashing gegen München. Wir sind Gutverdienende und konnten uns, wir haben keinen staatlichen Kita-Platz bekommen und haben einen privaten Platz bekommen für 1.500 Euro für ein Kind. Wir haben zwei Kinder und sind Gutverdienende. München ist ja echt auch noch teuer. Ich will jetzt hier nicht mein persönliches Leid klagen. Aber das betrifft so viele Leute. Und wenn wir das schon sagen, macht das ja so viel aus. Also, und sind dann umgezogen in, sag ich mal, nach Süddeutschland, wo ich einfach Baden-Württemberg, wo wir noch mehr Familie als Unterstützung haben, wo wir uns dann auch privat und familiär noch mal eine Unterstützung suchen. Aber da müsste die Politik die Strukturen schaffen, dass es ausreichende Versorgung gibt und nicht irgendeine Versorgung, sondern qualitativ hochwertige Versorgung. Ich bin ja immer wieder in den USA und habe das die letzten Monate auch wieder gesehen, als wir in den Staaten waren. Das war einfach, ist natürlich sehr viel privat organisiert, aber die Qualität ist enorm gut. Also wenn man sich hier in Deutschland was Privates leistet, es entspricht, sage ich mal, im Durchschnitt nicht dem, was ich jetzt zumindest im mittleren Westen in den USA lebe. Kann man natürlich auch wieder nicht komplett auf die ganze USA beziehen, je nachdem, wo man ist. Auch Arbeitgebende müssen da ganz viel mehr leisten. Also Unternehmen müssen wirklich eine Wertschätzung schaffen, was ich ganz stark beobachte in meinem Freundeskreis, aber auch an Rückmeldungen. Ich kriege die meisten Nachrichten auf LinkedIn zu dem Thema Elternzeit. Also Unternehmen vergessen Frauen, die in Elternzeit gehen und sagen, bitte schreib darüber was, weil sie sind halt irgendwie unsichtbar. In der Regel gehen Frauen ja ein Jahr, sage ich mal, in Elternzeit, manchmal auch kürzer, manchmal länger. Aber da gibt es einfach oft keine Retention-Programme. Okay, Stay-in-Touch-Programme könnten Unternehmen ansetzen, weil wenn sie dann wieder zurückkommen, hat sich oft so viel getan, so viel verändert. Und ich weiß leider gerade die Zahlen nicht mehr auswendig, aber es war erschreckend hoch, wie viele nach der Elternzeit kündigen.
Ja, oder Frauen, die dann zurückkommen und keiner hat sie erwartet und dann muss plötzlich eine neue Rolle gefunden werden und alle sind total überfordert. Wenn da überhaupt kein, ja, wie du gesagt hast, keine Retention war, wenn es da keine Updates gab, ja, keine formellen, ja, Kommunikationswege. Und das wäre ehrlich gesagt ein sehr einfaches, weil gerade für, ich sag mal, ein bisschen größere Unternehmen, wo viele Menschen gleichzeitig auch in Elternzeit gehen, würden das ja auch sehr, sehr viele Leute nutzen.
Ich kenne so viele Unternehmen, die es versäumt haben, wo mir ja echt strukturell so viele Frauen gleichzeitig schreiben, kannst du nicht irgendwie was darüber posten? Und da gibt es tolle Programme. Also da gibt's, da könnte ich auch sofort welche empfehlen, wo ich weiß, die machen da einen guten Job. Und ich will jetzt nicht nur Bashing gegen Frauen machen oder so, ist ja auch bei Männern der Fall. Also wenn sie dann, zumindest in Süddeutschland ist es oft der Fall, wenn dann Männer Elternzeit nehmen, gerade in diesen, wir sind ja jetzt da im Stuttgarter Raum, wo ich sitze, sehr stark von hierarchischen Strukturen geprägt, von einer gewissen Männerrolle, immer noch, erlebe ich oft, dass die Männer mir schildern, hey, wenn ich dann mal Elternzeit genommen habe, mehr als diese klassischen 2 Monate, dann hat das auch negative Konsequenzen für mich, weil ich mir dann anhören muss, ich sei in Anführungszeichen kein richtiger Mann. Ich will damit hindeuten oder jetzt weiterführen, es umfasst auch eine ganz starke kulturelle Ebene.
Das sind absolut
so vermeintlich softe Themen, aber es sind keine soften Themen, es sind ganz harte Wirtschaftszahlen, ganz harte KPIs. Wenn die Unternehmen und die Gesellschaft und die Politik das ernst nehmen würde und das nicht so als softe, weiche Themen darstellen würde, boah, das regt mich so auf, da kriege ich gerade wieder Gänsehaut, dann könnte man so viel bewirken in diesem Land oder auch in den Unternehmen. Viel weniger Fluktuation, viel mehr Mitarbeiterbindung, die irgendwie Lust haben, die motiviert sind, was zu bewegen in unserer Welt. Ja. Und dafür setze ich mich ein.
Und das Thema Flexibilität in den Arbeitszeiten, bei kranken Kindern, also alles, was man halt an Familienalltag irgendwie nebenher noch leisten muss, das muss auch irgendwie miteinander funktionieren. Und auch da kann man, glaube ich, ja sehr viel mehr Transparenz, Akzeptanz und Flexibilität irgendwie mit reinbringen, wenn man es eben ernst meint, ja, in den Unternehmen. Und das muss wahrscheinlich auch aus der Führungsebene kommen. Glaubst du, dass es auch sehr stark damit zusammenhängt, wer diese Führungspersönlichkeiten sind und welche Rollen auch in diesen Familien der Führungsebenen sozusagen gelebt wurde?
Auf jeden Fall. Und wer sitzt halt oft noch in diesen Führungsebenen? Das sind halt, ich sage jetzt auch mal ganz neutral, oft Babyboomer, die ganz anders groß geworden sind, die es anders erlebt haben. Und was ich stark beobachte, nach Corona gab es ja diesen Hype, diesen Homeoffice-Vibe. Wir haben ja gesehen, was es für eine Chance auch war. Und jetzt beobachte ich einfach, dass ganz viele wieder rückfordern, hey, kommt ins Office. Am besten 4-5 Tage die Woche. Hat auch seine Vorteile, verstehe ich auch. Also wenn man Mitarbeiterbindung hat. Aber bei uns geht's auch. Also ganz persönlich, ich habe jeden Morgen, ich hatte gerade eben wieder einen Showfix mit meinem Team, jeden Morgen digital. weil ich einen Mann in meinem Team habe, übrigens Mann, der sitzt halt 3 Stunden weiter weg und der will Zeit mit seinen 2 Kindern haben. Und ich unterstütze das total, aber ich beobachte auch, dass das nicht alle Reaktionen, die Resonanz ist nicht immer positiv gestimmt. Weil das heißt, du musst ja ein Vorbild sein, du musst ja im Office sein, damit auch alle ins Office kommen. Und das sehe ich ganz anders. Also ich finde, auch da ist wieder das Thema, dass wir uns leider gerade in der aktuellen Lage eher wieder zurückentwickeln, was so New Work-Themen betrifft.
Ja, das finde ich spannend, dass du das so beobachtest. Und gleichzeitig sind diese strukturellen Themen halt Sachen, die wir als Individuen häufig nicht beeinflussen können. Und wir müssen dann sozusagen uns mit dem Alltag, den wir uns ermöglichen können, arrangieren, innerhalb der Strukturen, die wir für uns gewählt haben. Ich glaube, beim Thema Fachkräftemangel, ne, also Unternehmen, die werben ja auch mittlerweile mit, ich sag mal, flexibleren Arbeitszeiten beispielsweise, einfach um auch Talente, die sich genau so ein Leben wünschen, das wirklich hybrid wie zu kombinieren, anzuziehen, anzulocken. Und ich glaube, diese Menschen, die das dann anspricht, die wird es einfach immer mehr geben. Gleichzeitig gibt es ja diesen Raum, den man für sich, sag mal, selber gestalten kann. Ich weiß noch ganz genau, als ich Mutter geworden bin, ich wollte unbedingt Mutter werden, ich wollte unbedingt Kinder haben und gleichzeitig habe ich meinen Job geliebt. Ich war eine lange Zeit selbstständig als Beraterin und erfolgreich und plötzlich kommt dann dieses Kind in dein Leben und du wirst plötzlich deiner Flexibilität und deiner Freiheit ja erstmal beraubt eigentlich, auch aufgrund dieses kleinen Wesens, was da in dein Leben kommt. Und ich kann jetzt so für mich persönlich sprechen, aber würde eben gerne fragen, wie das bei dir so war und wie du damit umgegangen bist. Es hat schon eine Art Identitätskrise bei mir ausgelöst, weil ich eben dann diese Herausforderung erkannt habe, wie schwierig es sein wird, jetzt dieses, ich möchte die perfekte Mutter sein und ich möchte auch gleichzeitig weiter in meiner Karriere machen, wie schwierig sein wird, genau das, diese beiden Stefanis zusammenzuführen in einem Leben. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich kann es sehr nachvollziehen, weil ich das oft höre. Ich muss sagen, ich habe sehr oft gehört, du kannst das nicht machen, du kannst nicht deine Karriere weitergehen. Du bist eine Rabenmama, wenn du deine Kinder schon früh in die Betreuung gibst. Wie gesagt, Süddeutschland mit dem klassischen Familienbild oft noch. Mein Mann ist auch sehr ambitioniert. Also ich habe eigentlich ständig Widerstand gehört und gespürt. Dann bin ich noch in einer sehr hierarchischen, männerdominierten Branche aktiv, also so Automobil-, Mobilitätswelt, da ist einfach auch noch so ein altes Denken da. Aber bei mir hat es eher dazu geführt, ich will jetzt nicht sagen Protest, aber kann man eventuell so ein bisschen da, kann man schon so ein bisschen in die Richtung tendieren? Ich habe einfach gesagt, warum soll es nicht gehen? Ich verstehe gar nicht deren Theater. Also ich habe gedacht, was stellen die sich alle so an? Also ich habe dann halt die Lilly tatsächlich manchmal zu Bundestagsterminen mitgenommen oder aber halt, da gibt es so in Berlin so ein das Café Einstein, weil es unbewusst Werbung, wo sich alle Lobbyisten treffen, Interessensvertreter. Und ich habe gar nicht verstanden, warum das so ein Problem ist, dass ich die Lilly mitnehme. Was soll ich denn mit ihr machen? Die war 4 oder 5 Monate, halte ich still noch. Und die ist doch ein liebes Mädchen. Natürlich ist ein Baby, die hat auch geweint oder so, aber maximale Irritation. Nicht bei mir, weil ich kann ja damit umgehen. Ich meine, ich konnte trotzdem super diskutieren, konnte die Mobilitätstexte mit denen im Detail durchgehen. Aber in meinem Gegenüber, das waren übrigens Männer 50 plus, denn ich habe immer mehr beobachtet, wie die Schweißperlen runtergelaufen sind. Maximale Konfrontation, obwohl die Politiker, die mir da gegenüber saßen beim Frühstück, Kinder haben. Die müssten es eigentlich kennen. Unspannend war auch, Servicekraft hat mir damals gesagt, also in diesem Café, wir hatten hier noch nie ein Kind dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir Babystühle haben. Also ich will damit sagen, ich habe ständig gehört, du kannst es nicht machen. Ich habe es einfach nicht verstanden, habe es gemacht. Und ich glaube, so entsteht Veränderung, wenn wir es einfach trotzdem versuchen, machen. Und ich glaube, ich habe abgelegt, irgendwie perfektionistisch zu sein. Ich habe es so gut wie möglich gemacht. Versucht, meinen Teil dabei zu tragen für meine Kinder, in meiner Rolle, für mich selbst. Ich bin mir selbst auch sehr wichtig, sage ich mal so.
Ja.
Aber diesen perfektionistischen Anspruch, den musste ich früh abgeben, weil das schaffe ich nicht.
Und wie hast du das geschafft? Weil ich glaube, dass gerade die eigene Erwartungshaltung einen großen Teil auch der ganzen Herausforderung darstellt.
Ich glaube.
War dir das von vornherein klar? Also auch als du zum Beispiel schon als du schwanger warst, war dir das klar? Wie wird sich das dann abspielen? Hast du dir irgendwie Gedanken gemacht? Na, du bist da einfach auch so ein bisschen reingeschlittert. Ich finde es nämlich sehr schwierig, sich darüber Gedanken zu machen, bevor man Kinder hat, wie es dann sein wird, Kinder zu haben. Das ist eigentlich unvorstellbar.
Nee, da hatten wir schon super lustige Vorstellungen. Ich habe auch letztens eine Rede gesehen, da habe ich gesagt, also bevor mein erstes Kind hatte, habe ich gesagt, ich krieg 4 Kinder und werde ganz tolle Führungskraft. Das habe ich auf einem Video gesagt. Ich sage, oh Mann. Also keine Sorge, ich will keine Kinder mehr in meine Abo geben. Also ich bin zwei reichen, ist Herausforderung genug. Ich glaube, ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, nach der Geburt meiner Kinder oder nach dem ersten Kind, wenn ich das weiterführen möchte in meine Karriere, dann hat der Tag hat nur 24 Stunden. Ich kann dann nicht noch perfekt. Also es war für mich einfach, glaube ich, so schnell klar. Und was ich natürlich selbst sehr viel mache, ist immer wieder kurz innehalten, reflektieren, kurz im Moment sein. Also einfach bewusste Atemtechniken oder Achtsamkeitsmethoden anwenden, wo ich ganz bewusst im Hier und Jetzt bin. Da haben mir meine Kids auch sehr gut geholfen, sage ich, das sind meine größten Meditationslehrer. Und in dem Sinne bin ich auch gnädiger zu mir. Also ich mache Fehler, aber ich bin gut darin, schnell wieder aufzustehen. Wenn ich Fehler mache und schreibe mir dann auf, wenn ich Zeit habe, was habe ich daraus gelernt? Das mache ich das nächste Mal besser.
Okay, diese Gnädigkeit mit dir selbst, die ist an der Stelle wahrscheinlich sehr, sehr viel wert, gerade um sich mit diesen auch unschönen Gefühlen, die das natürlich auch auslösen kann, nicht ewig aufzuhalten, sich damit nicht so zu peinigen irgendwie. Du hast gerade schon von, ich sag mal, Achtsamkeit gesprochen und du hast ja neben deinem Beruf, neben deiner Familie auch noch ein eigenes Unternehmen gegründet, Mindspire. War das auch, was du gerade beschrieben hast, dieses Erlebnis des Mutterwerdens und diese Herausforderung der Vereinbarkeit, war das auch ein Grund dafür, warum du das angefangen hast?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe das angefangen, da war ich 18, weil ich ziemlich früh schon einen Burnout hatte. Ich war schon immer intrinsisch motiviert und habe dann angefangen, mich mit Achtsamkeitsmethoden zu beschäftigen oder einfach mit Methoden, wie es mir langfristig gut gehen kann, aber dass ich auch noch stark sein möchte. Also Karriere war mir schon immer wichtig, aber ich habe gedacht, boah, nachhaltig, aber mentale Gesundheit auch. Bringt nichts, wenn ich irgendwie ständig in den Burnout rutschen sollte, weil ich immer 180 Gas gebe, deswegen was gibt.
Fühle ich sehr.
Ja, dass es mir selbst gut geht. Und dann habe ich da ziemlich früh schon, weil das ist schon 18 Jahre her jetzt, hatte letztes Mal Geburtstag, also ja, habe schon ziemlich früh angefangen, da mich weiterzubilden in verschiedenen Methoden. Klassischerweise MBSR, darauf aufbauen, gibt es einfach ganz viele Methoden für den Arbeitskontext, für Burnout-Prävention. Was ich tatsächlich dann gemacht habe während meiner ersten Elternzeit, war das Thema Vereinbarkeit und Familie, also die Weiterbildung dafür. Das hat mir natürlich viel gebracht. Ja.
Ja. Was waren da so die Momente, wo du in dieser Ausbildung saßt und neue Dinge, also ich meine zum Thema gelernt hast, wo du gedacht hast, oh, das nehme ich jetzt mit, das setze ich direkt heute bei mir zu Hause um?
Tatsächlich den Aspekt der Selbstfürsorge, weil in der Branche, wo ich tätig bin oder was mich auch so geprägt hat, ist so eine gewisse Härte. Nach außen sehe ich nicht hart aus, aber also ich hatte auch so Glaubenssätze wie, oh, du kommst nur weiter, wenn du sehr hart bist, immer über deine Grenzen gehst und ja, sag ich mal, Todarbeit ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kam dieser Aspekt der Selbstfürsorge, was für mich super weich erstmal klang und so. Oh Gott, was will ich denn mit Selbstfürsorge? Und dann wurde uns aber immer wieder gesagt, hey, setzt euch erst eine Maske auf, wie das Beispiel im Flugzeug, und dann für eure Familie und dann für eure Kinder. Das hat bei mir zuerst ganz viel Widerstand ausgelöst und gesagt, nee, auf keinen Fall. Und das Interessante war, ich hatte ja schon voll viele Ausbildungen hinter mich. Ich mache das ja schon jahrelang. Aber dieser
Und trotzdem hattest du es nicht verinnerlicht.
Also schon viel, aber dieser Aspekt der Selbstfürsorge noch nicht in dem Maße.
Interessant.
Also Selbstfürsorge.
Und was hat bei dir dann so diesen, also was hat bei dir dann Klick gemacht? Ich meine, ich kenne diese Herausforderung total gut. Ich bin persönlich so schlecht darin und muss mich wirklich zwingen, mir diese Zeit für mich zu nehmen. Und selbst dann bin ich noch 5 Minuten damit beschäftigt, irgendwie die Sachen wegzuschieben, die sich mir so aufdrängen, die ich jetzt als zuerst noch machen muss, bevor ich mir sozusagen diese Zeit für mich irgendwie gönnen kann, weil ich es einfach auch mag, Dinge zu erledigen. Ja, ich mag einfach eine abgehakte, komplett abgehakte To-Do-Liste. Und ich mag auch lange To-Do-Listen. Und das ist natürlich einfach eine never-ending Story. Ja? Und ich finde es immer noch schwer, nicht in diesen ungesunden Zyklus reinzukommen, wieder von diesen ewigen To-Do-Listen und immer weitermachen. Und die Selbstfürsorge kommt dann eben gar nicht. Wie hast du das geschafft, das für dich umzudrehen?
Also ich glaube, wir haben ja jeden Tag Übungsfelder, gell? Also manche Tage sind besser und manche weniger gut. Aber tatsächlich würde ich sagen, war das für mich so einleuchtend, dass ich dann gesagt habe, boah, stimmt. Also ich kann nicht, wenn ich jetzt weiterhin Gas gebe und noch 2 Kinder habe und noch 1000 Projekte in meinem Kopf habe, ich kann jetzt nicht das ausblenden. Also ich habe mich einfach, glaube ich, wieder erinnert an meine Jugend oder als ich das schon mal diesen Burnout hatte. Und habe dann irgendwie wie so ein Aha-Erlebnis gehabt, ja stimmt. Hey, ich muss auch nochmal für mich sorgen. Ich finde das jetzt umso wichtiger jetzt mit 2 Kindern als davor schon. Mhm. Und es hat bedeutet für mich Selbstfürsorge, für jeden klar was anderes, aber für mich ist es einfach tatsächlich immer wieder dieses kurze Innehalten am Tag. Ganz bewusst meinen Kaffee gerade hier, jeden Schluck zu genießen. Es müssen nicht immer unbedingt diese riesengroßen Meilensteine sein. Ganz bewusst das Mittagessen zu genießen, eine Pause einzuräumen, mit meinem Mann zu sprechen, achtsam zuzuhören. Also auch die Beziehung zu meinem Partner ist sehr wichtig. Es sind jetzt, sag ich mal, nicht so riesen Dinge. Ich trainiere nicht für einen Marathon oder so, aber so kleine Bausteine in meinem Leben zu integrieren, in meinen Alltag, dass es mir gut geht. Dass ich abends sage, boah, es war ein richtig schöner Tag und ich mache das mit meiner Älteren, mit der Frieda, dass ich sage, hey Frieda, was waren jetzt so deine Highlights über den Tag? Manchmal machen wir auch so kleine Steinchen in die linken Hosentasche, 5 Steine und abends holst du die raus aus der rechten und sagt mir dann, was waren 5 schöne Momente? Und dann teilen wir das und es verbindet. Und bei mir sind es einfach oft kleine Sachen. Und bei ihr übrigens auch.
Ja, ja, das glaube ich sofort. Und es ist auch schön, dass du das mit ihr machst, weil ich glaube, die Fähigkeit, den Kindern beizubringen, das für sich zu erkennen und das auch bewusst zu erleben, das macht das Leben, glaube ich, extrem reich und verhindert, dass wir da einfach so unbewusst durchhetzen, jahrelang. Das ist sehr schön, wenn diese neuronalen Netze so schon so gebahnt werden. Ne?
Ja, das ist toll. Ich bin immer wieder erstaunt und ganz glücklich, was für schöne Momente sie hatte.
Wie süß. Und du hast gerade auch schon die Beziehung zu deinem Mann erwähnt. Ich meine, Gleichberechtigung, Vereinbarkeit, das sind da 2 Wörter, die oft zusammen in einen Satz gepackt werden. Ich finde, es ist immer total sinnvoll, so ganz praktische Beispiele auch zu kennen. Und ihr seid beide beruflich erfolgreich, seid beides Führungspersonen. Wie macht ihr das? Also ich weiß, dass ihr euch das aufteilt. Wie kann das funktionieren?
Also tatsächlich, wir sprechen ganz viel ab. Du lachst dich jetzt wahrscheinlich kaputt, aber wir haben tatsächlich mal ein Worksheet zusammen erarbeitet. Das darf man eigentlich glaube ich noch nie jetzt. So ein Business-Canvas-Modell für die Familie Göhler-Töpfer für uns.
Ja, ich glaube, dass das Sinn macht. Ja. Man muss einfach drüber sprechen. Ja.
Wie so ein richtiges Business, also wie ein Canvas-Modell halt, wenn das jemand aus der Wirtschaft kennt. Dann haben wir verschiedene Kategorien. Das ist die Kategorie, sag ich mal jetzt, ja. Also Haushalt, Kinderbetreuung, Selbstfürsorge, also Hobbys, Kochen, alles Mögliche haben wir da für uns individuell angelegt. Es variiert auch manchmal das Sheet, je nach Monat oder auch Jahr. Wir haben das schon ein paar Jahre. Haben wir tatsächlich schon auch vor den Kindern gehabt. Hatten dann eine Zeit lang jeden Dienstagabend ein Date und also schon vor den Kindern und haben dann immer wieder über diese Bausteine gesprochen. Hey, was ist uns gerade wichtig? Wie war die Woche? Und jetzt macht's aber mit den Kindern umso mehr Sinn. Mein Mann ist jetzt gerade auf Dienstreise. Letzte Woche war er auch auf Dienstreise. Ich bin auch wieder bald nächste Woche auf Dienstreise. Also es funktioniert. Aber was ich damit sagen will, ist ganz klare Absprachen, oft Monate raus. Also wir nutzen Time Tree, so eine gemeinsame App für Kalenderfunktionen, wo wir einfach ständig unsere Termine eintragen und dann ans Abo super gut absprechen.
Ja, das machen wir auch.
Und jetzt sagen viele, boah, ihr habt bestimmt nur eine Business-Beziehung. Nee, das ist uns auch sehr wichtig, dass es trotzdem noch eine romantische Beziehung gibt. Und die ist wirklich die ist vorhanden. Aber vielleicht ist es auch, weil wir uns immer wieder neu aufeinander freuen und uns sehen. Hat
Ja.
mir schon eine Freundin gesagt. Oder aber, weil wir uns auch wirklich bewusst Zeit einbauen. Also es geht nicht immer, natürlich. Aber was mir wichtig ist, dass wir dann halt mal Babysitter engagieren und das Geld dann auch in die Hand nehmen oder auch Vertrauen haben in Leute, dass die auch gut auf unsere Kinder aufpassen können. Also
Ja.
ich habe in dieses Dorf investiert, auch im Sinne von, also du brauchst halt ein Dorf, um die dich begleiten und deine Kinder. Und da habe ich mir das, sag ich mal, durch Nachbarschaftshilfe aufgebaut, dass wir uns gegenseitig als Familien unterstützen und immer mal wieder jemand ein anderes Kind nimmt oder wir Abendessen zusammen machen. Das ist übrigens super schön. Also es ist ein richtig schöner Zusammenhalt. Und auf der anderen Seite schäme ich mich nicht, was aber bei vielen der Fall ist, was ich beobachte, mir Hilfe zu suchen im Sinne von, ich hole mir mal jemand wie Babysitter oder der mir beim Putzen hilft, wenn es halt möglich ist. Also auch gut im Delegieren.
Ja, man muss Sachen abgeben können und das ist ja wirklich ein Prozess, der nie wirklich abgeschlossen ist. Ja, deswegen ist es, glaube ich, total sinnvoll, diese Struktur zu haben, wie du sie gerade beschrieben hast, egal wie man sich organisiert, aber dass man einfach ein System findet, wie man sich als Familie organisieren kann. Und das lohnt sich wirklich, da auch mal, ich sag mal, einen ganzen Vormittag oder so Zeit zu investieren und sich zu überlegen, was stresst uns gerade als Familie am meisten? Was sind Situationen, die wir vermeiden wollen? Wie können wir sie vermeiden und wie organisieren wir uns dafür? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das klappt da nicht immer so zeitig. Dann macht man das irgendwie 2 Wochen lang und es passt 2 Wochen lang nicht. Und dann baut sich der Stress irgendwie auf und dann setzt man sich erst zusammen und sagt, okay, das können wir so nicht weitermachen. Wie können wir es anders machen? Mein Mann und ich, wir haben uns zum Beispiel, glaube ich, zu lange zu wenig Babysitter-Kontingent sozusagen reingeholt. Und ich glaube, dass das eine wahnsinnige Entlastung einfach gibt und dass, ja, dass es sich schon wirklich lohnen kann, langfristig vor allen Dingen. Ja.
Voll, so, wird voll unterschätzt. Es sind so viele einfache Tools, würde ich sagen. Und was mir gerade noch eingefallen ist, als du gesprochen hast, ist das Thema, ich freue mich für den anderen. Also ich freue mich für meinen Mann, der erfolgreich ist in seinem Beruf. Er ist Leistungssportler oder eben Leistungssportler. Er rennt sehr gerne. Er trainiert regelmäßig für einen Marathon. Und ich glaube, wenn das da ist, ist das ganz viel wert. Er freut sich für meine Erfolge. Und wenn es nur ganz kurz zwischen Kindergeschrei anstoßen ist, also wir haben so ein wohlwollendes Miteinander. Und das beobachte ich auch leider bei vielen Familien, die auch in meine Trainings kommen, dass das abhanden gekommen ist. Dass sie da
baut sich dann sehr viel Frust auf. Und dieser Frust, der erlaubt dann gar nicht mehr für diese, sich für den anderen freuen, den anderen auch vielleicht weiterhin verehren dafür, was er hier ist als Mensch.
So das Große in dem anderen sehen, das geht halt in diesem Alltag, der wirklich voll ist, ich verstehe es komplett, da hat man dann keine Zeit mehr, viele ist es so, den anderen noch als so was Besonderes zu sehen. Aber schaut euch, also Appell jetzt kurz, schaut euch eure Kinder und auch den Partner, den jeweiligen einfach, schaut ihn mal heute ganz genau an. Bin auch irgendwie vollgespuckt mit Babybrille, was auch immer.
Ja.
Also es ist eigentlich auch was ganz Kostbares wieder, was man da gegenüber hat, dass man das erkennt.
Absolut. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Brücke zu dem Thema Achtsamkeit für Eltern und was Eltern auch mit diesen Werkzeugen, die einem das bietet, erreichen können und dass man damit wirklich als Familie auch glücklicher sein kann, weil genau das ist ja zum Beispiel auch eine ganz klassische Achtsamkeitsübung.
Voll.
Mal ganz präsent im Moment den Partner anzuschauen und sich daran zu erinnern, warum habe ich den denn gewählt? Warum liebe ich den denn? Was finde ich toll an ihm? Ne? Und auch die Kinder, das gilt natürlich genauso für die Kinder, ne? Die wirklich als das kleine Wunder jeden Tag zu erkennen, was sie sind.
Voll.
Und diese wahnsinnig unglaubliche genetische Verbindung von einem selbst und dem Partner. Das finde ich immer noch mindblowing, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, das sieht man dir richtig an. Ich weiß nicht, ob man es nachher sieht, aber deine Augen glänzen gerade richtig.
Ja, Wahnsinn. Also ich finde es wirklich, sich daran zu erinnern, ist so wahnsinnig wertvoll und gibt einem auch so viel Energie wieder, auch, ich sag mal, die stressigen Situationen des Alltags auszuhalten, weil man weiß, wofür man es tut. Aber diese Gefühle muss man natürlich in einer Art und Weise für sich kultivieren lernen und da auch ein gemeinsames Verständnis zu schaffen mit dem Partner, wie das gehen kann, dass man gemeinsam genau diesen Gefühlen auch diese Gefühle kultivieren kann, diese Präsenz kultivieren kann, die dafür so wichtig ist. Dafür hast du bei Mindspire ja auch einen eigenen Kurs entwickelt. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz über Mindspire erzählen. Was macht ihr da eigentlich und was hat es mit diesem Mindful Compassionate Parenting Kurs auf sich?
Ja klar, sehr gerne. Also Mindspire bietet ganz klassische Achtsamkeitsmethoden an. Achtsamkeitsmethoden ist jetzt auch so ein Buzzword, das ist nicht mehr ganz so trendy, wie es vor ein paar Jahren mal war. Deswegen wollen wir es ja auch so mentale Gesundheitskurse oder Stresspräventionskurse, was es tatsächlich ist, aber aufbauend auf Achtsamkeitsmethoden. Und das ist sehr wissenschaftlich fundiert. Das ist mir auch immer wichtig. Also ich bin kein esoterischer Mensch. Es passt nicht zu mir, zu diesem analytischen Ansatz. Und ganz generell, es gibt ganz unterschiedliche Kurse. Einmal Unternehmenskurse, Präventionskurse für Burnout. Was ich vorhin gesagt habe, das war halt so der Anfangskurs, den ich eingestiegen bin, weil es halt meine eigene Erfahrung war. Und ich kann das, glaube ich, auch gut verkörpern, weil ich bin halt Führungskraft und habe sehr viele weitere Projekte gleichzeitig. Wir machen das bei Privatpersonen. Also ich habe inzwischen auch ein spannendes Team. Und auf der anderen Seite gehen wir in Unternehmen und je nachdem Unternehmenskontext, unterschiedlich, beraten wir die Unternehmen über Keynotes oder auch, sage ich mal, 6 oder 8 Wochen Programme. Was könnt ihr genau im Unternehmen machen, dass sich da die Kultur verändert? Oder gerade auch One-to-Ones, wie es einzelnen Personen besser geht. Und jetzt komme ich zu deiner zweiten Frage, dieses Mindful Compassionate Parenting. Das ist ein spezieller Kurs, kann man auch ganz unterschiedlich anlegen. In der Regel mache ich 6 oder 10 Wochen lang, je nachdem, wie es erwünscht ist auch. Wo dieses, was du gerade so schön genannt hast, wo diese Haltung kultiviert wird. Haltung der Selbstfürsorge, kleine Achtsamkeitsmomente in den Alltag. Sage ich mal, dass es mir als Elternteil besser geht. In diesen Kursen nehmen sehr viele Personen teil, die einfach sehr viele Hüte aufhaben. Muss es nicht immer zwingend oder unbedingt sein, aber ich beobachte schon, dass sich da auch dann in ihrer Rolle als Arbeitnehmer was verändert. Also wenn sie reflektierter sind, wie gehe ich mit meinen eigenen Ressourcen um? Was kann ich in meinem Alltag konkret ändern, dass es mir besser geht? Das hat einen Einfluss aufs ganze System, obwohl ich jetzt keine systemische Ausbildung habe, aber ich merke, dass das ganz viele verschiedene Bereiche betrifft.
Und du hast den Kurs auch wahrscheinlich aus eigener Erfahrung heraus entwickelt, oder?
Ich habe den nicht, das hat der Jörg Mangold entwickelt. Das ist ein Psychoanalytiker, Kinderpsychoanalytiker, aber das ist einer meiner Ausbilder. Und mit dem habe ich einfach sehr eng zusammengearbeitet. Und was also schön war dann auch, dass er das bei der Europäischen Kommission als Förderprojekt beantragt hat. Und es dann ganz viele wissenschaftliche Studien dazu gab, wie die Wirkung war von diesen Kursen. Und was ich jetzt einfach mache, ist, dass ich anhand dieser Ausbildungen, die ich habe, diese Kurse weitertrage, minimal verändere oder je nach Kontext verändere und mich halt auch beworben habe, dass es ein ZPP-Kurs ist, also als Präventionskurs anerkannt ist bei den Krankenkassen. Das heißt, die Kurskosten werden teilweise komplett, ganz unterschiedlich, je nach Krankenkasse. Kleine Spoiler, guckt nach euren Krankenkassen, was die da für tolle Präventionskurse anbieten. Gibt es echt ganz, ganz viele tolle Sachen eben, dass da halt ein Zugang ermöglicht wird, dass alle daran teilnehmen können. Und was ich gemacht habe, worüber ich mich super freue, ist halt über ein Förderprojekt beim Land Baden-Württemberg mich beworben habe und da auch komplett die Kurskosten 100% übernommen werden, sofern die Personen, die daran teilnehmen, in Baden-Württemberg leben. Ich mache damit kaum Werbung, das findest du nicht auf meiner Homepage und nicht auf Instagram oder LinkedIn, weil ich schon so viele Anfragen habe, aber meldet euch trotzdem gern. Und das ist natürlich super schön, weil es zeigt, es hat zwei Ebenen. Es zeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Also sowohl Krankenkassen als auch das Land Baden-Württemberg. Super konservatives Land, sorry. Aber so generell von der Kultur her sieht es halt eine Notwendigkeit an, dass wir da in unsere Kultur, also in unsere Gesundheit investieren. Super schön, freut mich total. Und auf der anderen Seite ist halt ja der Zugang, weil so Kurse sind einfach oft teuer und ich möchte nicht, auch aus meinem eigenen Hintergrund her, so klassischer Arbeiterhintergrund, dass es nicht nur privilegierte Menschen leisten können. Nein, alle. Alle, die irgendwie Need spüren. Ja, und es freut mich total, dass das dadurch so möglich ist.
Ich finde die Tatsache, dass das beispielsweise durch das Land Baden-Württemberg gefördert wird, dass die Krankenkassen das auch als Präventionskurs anerkennen und da die Kosten teilweise oder ganz erstatten, gibt mir persönlich extrem viel Hoffnung, weil es zeigt auch, dass es jetzt langsam beginnt, jetzt sozusagen wahr zu werden und dass sich das Potenzial dieser Veränderungen auch entfaltet jetzt. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens für dich ganz persönlich, dass du aus diesem Antrieb heraus jetzt aber auch wirklich so einen Impact haben kannst, mit einem solchen Kurs. Ich bin mir sicher, dass du damit extrem vielen Eltern helfen kannst, denn egal wie jetzt die individuelle Situation für Eltern aussieht, an der einen oder anderen Stelle ist sie einfach immer herausfordernd und ich finde so ein Kurs, auch wenn er natürlich dann wieder Zeit in Anspruch nimmt, es ist ja der Beginn der Selbstfürsorge. Mhm. Also es ist sozusagen jede Stunde, die du mit seinem Kurs verbringst, bringt dich wieder auf die richtige Bahn, ja, lässt dich wieder darauf fokussieren, was eigentlich wichtig ist, was sind deine Prioritäten und wo stresst du dich vielleicht auch einfach unnötig, wo musst du deine Glaubenssätze anpassen. Das sind extrem wichtige Anstöße zum Umdenken, die wir uns als Eltern auf jeden Fall wirklich gönnen sollten, um langfristig auch wirklich an uns und unsere Gesundheit zu denken. Denn das ist das, was wir unseren Kindern ja am meisten geben wollen, ja. Also ein langes eigenes Leben, aber ein langes gesundes Leben vor allen Dingen auch als Eltern, dass wir unsere Kinder begleiten können, solange sie es brauchen, solange es irgendwie geht. Und das ist, glaube ich, eine sehr schöne Mission, auf der du da bist. Ich könnte mir vorstellen, dass du, ich sag mal, auch persönliche Anker hast, die du dir im Alltag zum Beispiel setzt. Du hast jetzt einige davon schon genannt. Mhm. Was hat dich aber dabei, also wenn du zum Beispiel so einen mega stressigen Tag hast, ja?
Ja, sehr oft.
Und oft endet das ja wirklich in so einer auch emotionalen Verzweiflung. Vielleicht weint man sogar, vielleicht weiß man nicht mehr, wo man zuerst irgendwie anfangen soll. In solchen Momenten, erstens erlebst du sie und zweitens, was machst du dann?
So, ich muss noch mal ganz kurz was anderes kurz sagen. Ich habe so viel in meinem Kopf. Und zwar, ich will noch mal ganz kurz zu diesem Punkt hin. Ich finde es so schön, ja, dass diese Anerkennung jetzt für diese Themen da sind. Und in dem Kontext auch, ich finde, es gab dieses Jahr einige Award-Nominierungen, die das auch nochmal deutlich gemacht haben. Also es gab Award-Nominierungen aus so, ich sage mal, eher so der Influencer-Szene, wo ich niemals damit gerechnet habe, dass diese vermeintlich weichen Themen so wichtig sind. Also neben diesem, sage ich mal, eher behördlichen Strukturen, die das anerkennen, freut mich das. Also ich muss kurz nochmal meine Freude teilen.
Deswegen, ja, ich verstehe dich.
Sorgt gut für euch und investiert in euch. Also muss jetzt gar nicht in dem Kurs sein, sondern einfach nochmal der Appell, wenn ihr heute bitte eine Sache mitnehmt, dann sorgt für euch und überlegt euch heute, was ihr machen könnt, weil so ein wichtiges Thema. Und jetzt komme ich zu dem Anker. Tatsächlich habe ich sehr stressige Tage. Also viele sagen, hey, du hast einfach super liebe Kinder und du hast einfach keinen stressigen Alltag. Sorry. Stimmt nicht. Absolut nicht.
Ein bisschen anmaßend, ja.
Ich bin ein sehr gelassener Mensch inzwischen. Bei mir eskaliert es auch manchmal. Aber dieser Tag ist voll. Was ich tatsächlich beobachte und was mir hilft, ist, dass ich aufgrund meines jahrelangen Trainings mich immer wieder ganz schnell in meinen Körper hineinversetze. Also ich merke ganz schnell, boah, der Stress. Ich spüre meinen Atem. Ich spüre, wie es mir geht. Und bevor es kommt nicht zu dieser Eskalation, es kommt nicht zu einem Weinausbruch oder irgendwas Hysterisches, weil ich schon vorher gespürt habe, wie es mir geht und gegensteuern konnte. Das ist für mich der Gamechanger bei diesen Methoden oder beim Thema Achtsamkeit. Es ist ein Raum zwischen Reiz und Reaktion, den du ständig trainierst. Und was machst du am Anfang bei den Achtsamkeitsmethoden? Du trainierst, dass du im Körper dich erstmal wahrnimmst. Das ist der erste Zugang, weil viele haben das total verlernt, sich selbst zu spüren. Ja. Zu spüren, habe ich überhaupt gerade Schmerzen oder wie geht's mir, wie sitze ich da, wie sind meine Schultern? Und dann merken sie erstmal, boah, was ist, kommt da alles hoch? Und ich glaube, es ist halt Muskeltraining, wie im Fitnessstudio,
ja.
So mentales Training, was man aber leicht erlernt hat. Und positive Botschaft, man hat ja so viele Übungsmöglichkeiten am Tag. Also
ja, konstant. Das stimmt. Konstant, ja wirklich. Und wenn wir das einmal gelernt haben, natürlich ist es ein langer Weg. Ich meine, ja. Du hast selber vorhin gesagt, ne, du warst mal Burnout betroffen. Ja. Das heißt, du kennst diese verzweifelten Tage, ne, dieses Weinen, ja, dieses irgendwie nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Aber das ist eben auch eine Art Brücke, ja. Weil wenn man da durchgegangen ist, dann weiß man, was man für sich tun sollte. Dann muss man einfach nur noch dranbleiben. Und wenn man das wirklich jahrelang weiterhin macht und sich immer wieder daran erinnert, dann ist man dann irgendwann da, dass man wirklich diesen Raum geschaffen hat zwischen Reiz und Reaktion, dass man es schafft, nicht mehr in diese extremen Situationen zu kommen. Und unser Nervensystem wird es uns sowohl jeden Tag als auch natürlich langfristig danken. Und vor allen Dingen hat das auch einen enormen Einfluss auf natürlich die Qualität unserer Beziehungen. Zu unseren Partnern, zu unseren Kindern, aber auch zu unseren Teams, zu unseren Mitarbeitern. Denn ja, da können wir alle Leuchttürme sein, auch für andere. Und einfach eine neue Qualität des Daseins irgendwie, des Lebens für uns.
Ganz stark Impulskontrolle auch. Also neige ich jetzt dazu, ich habe auch manche Leute in meinem Kurs, die neigen dazu, als Choleriker ihre Teams anzuschreien oder pumpig zu reagieren, wenn sie unter Strom oder Stress stehen. Und wenn sie das regelmäßig üben, das brauchst du jetzt auch kein jahrelanges Training, das schaffst du auch in kurzer Zeit, dass du da einfach kurz innehältst, den Raum verlässt, da gibt es eine ganz tolle Stoppmethode, gehst einfach kurz raus, kannst du auch imaginär vorher schon üben, observe, also tief einatmen für das T, O für observing, also was ist gerade in deinem Raum, wie bist du hier, P, wie würdest du eigentlich gerade reagieren, am liebsten schreien, und das andere P, nein, ich mach's jetzt anders. Wenn du einen Raum verlässt oder kurz atmest oder kurz einen Schluck Wasser trinkst und dann reagierst du morgen erst bei der E-Mail. Also dass du überlegst, muss ich jetzt wirklich gerade im Affekt reagieren oder kannst noch kurz warten? Das Gleiche gilt ja auch auf Familien. Also schreie ich jetzt meine Kinder an oder bin ich bei mir und finde einfach kurzen Atemzug. Hat mir ganz lange aus, da gibt es auch tolle Atemübungen. Also ich finde, es macht was mit einem, wie du gesagt hast, Beziehungsebene verändert sich enorm. Und es wird mir auch stark wieder gespiegelt. Also bei den Personen, die sich drauf einlassen.
Und glaubst du, dass es wichtig ist, dass beide Partner sich auf so einen Pfad begeben? Oder ist es auch okay, wenn ich jetzt sage, ich möchte das machen und mein Partner will das eher nicht mitmachen? Für den ist das nichts. Gibt ja ja, gerade beim Thema so Paartherapie, Paarcoaching, ja, da kenne ich ganz viele Beispiele, wo die eine Person sagt, yay, will ich machen, brauchen wir, und der andere sagt, auf gar keinen Fall nicht mit mir. Ist das hier auch so ein Thema? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch da nochmal viel bessere Ergebnisse hat, wenn beide Partner das machen.
Tatsächlich habe ich das ganz selten, dass das beide machen. Also in den letzten Jahren war das echt immer nur in der Regel eine Person, und die Resonanz war trotzdem sehr positiv, weil sich halt das System verändert. Wenn ich irgendwie klarer bin, wenn ich mehr ruhig bin, hat das einen Effekt
überträgt auf sich das
Partner und auf meine Kinder. Also wäre natürlich schön, aber das habe ich eigentlich nie, weil der andere Partner passt meistens in der Regel auf die Kinder auf.
Stimmt.
Das ist so, dass die sich dann einen Babysitter leisten für die Zeit oder Oma.
Weil das auch Live-Sessions sind bei euch. Also das müsste man, wenn, dann sozusagen live mitmachen. Okay. Ja, das ist gut zu wissen. Mhm. Super relevante Frage, weil alle, die sich dafür jetzt interessieren, der eine kann ja auch den Anfang machen. Ja, und ja,
das ist
der
tatsächlich
zweite kann
schon
es dann vielleicht danach machen. Na, guck mal. Das ist das gängigere Modell.
Ja, genau. Und dann so geschwärmt hat und gesagt hat, hey, mir geht's so besser. Oder aber der Partner beobachtet hat, hä, mein Partner findet mich auf einmal wieder so toll, so wertschätzend den Umgang mit mir, was hat sich verändert? Ist irgendwie gelassener, okay, ich muss auch mal da reinschauen, was hat die mit dir gemacht?
Ja, was, das ist super spannend.
Was passiert?
Das ist super spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Mhm. Für alle Interessierten, ich teile den Link zu diesem Kurs in den Shownotes. Und da könnt ihr euch nochmal informieren. Ich finde es eine super, super spannende Sache. Ich finde es maximal relevant für unsere Gesellschaft, denn wie gesagt, die wichtigsten Führungskräfte aus meiner Perspektive sind die Eltern, die die Erwachsenen von morgen begleiten ins Erwachsenwerden. Von daher, ich glaube, es könnte nichts Wichtigeres geben. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah, dass du da warst.
Danke dir auch, liebe Stefanie. Hat Spaß gemacht.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.